Ende von jedem Datenprojekt muss ein Business Value, also ein Mehrwert stehen. Das heißt, ich muss in ein Datenprojekt weniger reinstecken, als ich am Ende rausbekomme. Ganz oft ist das nicht der Fall, aus verschiedensten Gründen. Und wie ich das vermeide und wie ich die coolen Use Cases finde, mit denen ich wirklich einen Mehrwert fürs Unternehmen schaffe, das bespreche ich heute mit Rocky Khan.
Unfuck your data, deine Machete im Datendschungel. Daten durchdringen immer mehr von uns und unserem Leben, sowohl privat als auch beruflich. Für Unternehmen werden sie vom Wettbewerbsvorteil zum Überlebensfaktor. Wer seine Daten nicht effektiv nutzt, geht unter. Es wird höchste Zeit, das Datenchaos in den Griff zu bekommen. Bei Unfuck Your Data spricht Christian Krug jeden Donnerstag mit Datenprofis darüber, wie du Ordnung in das Datenchaos bringen kannst. So holst du das meiste heraus. Für dein Unternehmen, deine Kundinnen und Kunden, sowie natürlich für dich.
Hallo und herzlich willkommen beim wahrscheinlich coolsten deutschsprachigen Data-Podcast, Unfuck Your Data. Ich freue mich, dass ihr heute auch wieder eingeschaltet habt und wir wieder einen spannenden Gast hier haben, den ich tatsächlich über LinkedIn erst kürzlich kennengelernt habe, der aber mit einer coolen Story ums Eck kam und gesagt hat, hey Christian, lass uns doch mal quatschen. Bei mir ist der liebe Rocky Khan und hi Rocky, schön, dass du da bist und sag den Zuhörerinnen und Zuhörern doch mal bitte, wer bist du und was machst du?
Zunächst Happy Friday, Christian. Ja, mein Name ist wirklich Rocky, das ist keine Abkürzung von irgendetwas anderem. Ich heiße wirklich Rocky, Rocky Khan und wir haben uns auch tatsächlich über LinkedIn kennengelernt. Wer bin ich, was mache ich? Bin seit über 12 Jahren in der Daten-, AI-, Software-, IT-Welt tätig, habe vieles gesehen, vieles erlebt an verschiedenen Stationen und derzeit arbeite ich mit einem sehr guten Freund von mir. Also wir haben eine Firma gegründet, wir sind die Sales Advisors. Unsere Zielgruppen sind Startups und Investoren und beide haben die gleiche Frage, wie kriegen wir den Erfolg? Und Gründer von Startups, die fragen sich, haben immer häufig folgende Probleme. Wir haben eine sehr lange Sales Cycle, unser Auftragszyklus dauert bis zu 2 Jahre. Wir müssen sehr viel Discount geben, Kunde will bestellen, aber dann ghostet er uns, meldet sich nicht. Mhm. Investoren wiederum fragen sich dann auf der anderen Seite, Mensch, welche meiner Investments sind vielleicht doch etwas unterbewertet, weil die Sales-Effektivität schlecht ist. Und dann ständig hören die ja vom Gründer, ja, gib mir noch ein paar Monate, dann werden wir schon Cashflow-positiv. Und was wir dann machen ist, wir machen zunächst ein Strategiegespräch und gehen dann im nächsten Schritt in einem Sales-Audit. Das heißt, wir auditieren tatsächlich den gesamten Vertriebsprozess und wie ein Arzt machen wir Röntgenbilder von den CRM-Nodes. Wir arbeiten mit unseren, Anführungszeichen, Ultraschallgeräten.
Das heißt, du bist jetzt quasi im Vertrieb unterwegs und hilfst kleinen Startups richtig zu verkaufen.
Richtig, genau. Damit die wieder richtig verkaufen können, neue Kunden gewinnen können, kürzere Auftragszyklen und keine Discount oder wenig Discount geben müssen.
So, jetzt sind wir aber hier nicht bei Unfuck Your Sales. Das darfst du dann machen.
Ganz genau.
Sondern wir sind bei Unfuck Your Data. Mhm. Und ich hatte schon einige CRM-Systeme, habe ich meine eigene Beziehung zu. Ja. Und für mich jetzt die Frage, du warst ja ganz viel in der Daten- und Analytics-Welt auch unterwegs. Und jetzt schlagen wir die Brücke rüber Richtung Sales. Da haben wir ja ganz oft das Thema, Sales muss Geld verdienen. Also Sales muss irgendwie das Geld ranschaffen. Irgendwo wird das dann auch wieder verbraucht und am Ende soll ein Gewinn stehen bleiben. Ja? Also im Idealfall. Ansonsten kommt irgendwann, wie du gesagt hast, der Investor sperrt dir die Bude zu. Sagst du, das ist mal genug von meinem Geld verbrannt, Freundchen. Wie bringen wir jetzt die Daten hier rein? Oder wie können Daten dir denn helfen, profitabel zu werden?
Genau, guter Punkt. Was ich häufig festgestellt habe, ist in meiner Karriere, dass die meisten Verkäufer oder auch Unternehmen grundsätzlich extrem technisch produktzentrisch unterwegs sind. Also was heißt das? Die reden viel über, die Datenqualität muss gut sein, wir können verschiedene Datenquellen anbinden, dann ist das immer ganz nett. Das ist nur ein technisches Problem.
Da redest du jetzt schon über Datenprojekte. Das heißt, wenn du ein Projekt hast mit Data.
Richtig. Und wenn du dir auch mal die Websites von einigen Unternehmen anschaust, dann steht immer häufig das technische Problem und immer häufig wir, was wir können, wie lange es uns gibt und wie wir Datenprobleme lösen können. Das ist ganz nett. Das ist ein sehr technisches Problem. Mhm. Aber dieses technische Problem adressiert doch eigentlich ein höher liegendes Business-Problem. Und das findet sehr wenig statt. Und das finde ich immer sehr schade, dass das nicht immer genau richtig adressiert wird. Da lässt man dann sehr viel Geld dann auch auf der Strecke liegen.
Also wenn Data, ich sag mal, wenn wir Data dann zum Selbstzweck, also wenn ich Data mache, um Data zu machen oder AI mache, damit auch irgendwo AI draufsteht, dann ist es Käse, sondern am Ende des Tages muss die ganze Kohle, die ich in so ein Data-Projekt, in so ein AI-Projekt, ChatGPT, whatever stecke, ja, irgendwo am Ende des Tages sollte das mehr Geld dem Unternehmen einbringen, als es mich kostet, das zu implementieren.
Ganz genau, also der geschäftliche Nutzen, die Business-Relevanz muss idealerweise immer hergestellt werden. Was ich immer feststelle ist, die meisten, auch gerade so mittelständischen Berater, so BI-Berater, die sind viel zu technisch unterwegs und werden dann eben auch angerufen, wenn schon ein Projekt fest definiert steht, dann kommen die rein und machen dann irgendein Projekt und wissen gar nicht, was die eigentlich bewirken. Ja, und das ist dann sehr, sehr schade. Ja, weil häufig ist der Nutzen extrem hoch. Der kann verdammt hoch sein.
Das wollte ich gerade sagen. Für mich ist jetzt die Frage, wenn du sagst, okay, diese ganzen mittelständischen BI-Beratungen oder wenn sie, so sage ich jetzt mal, zwei Entwicklerinnen, Entwickler sich selbstständig machen und so eine Daten-AI, BI, Business Analytics, welches Buzzword du auch immer draufklebst, gründen, dann lösen die technische Probleme. Habe ich auch oft gesehen.
Richtig.
Ne? Aber jetzt ist die Frage für mich, wie kriegst du den Brückenschlag hin? Wie findest du denn so den, ja, sagst du mal so diese berühmte, oh, ich finde es auch schon überstrapaziert, das Wort Datenschatz. Also wie findest du den Business Value, den so ein Datenprojekt hat? Oder wie finde ich den raus und wie finde ich eigentlich die coolen Cases?
Fantastische Frage. Indem ich mich erstmal, das ist jetzt sehr banal, mich mit dem Kunden beschäftige. Zunächst muss ich verstehen, was ist überhaupt das Geschäftsmodell meines Kunden? Und das machen die wenigsten. Die verstehen ja gar nicht, was der Kunde überhaupt macht. Wie verdient er Geld? Die wenigsten lesen sich auch mal Jahresabschluss oder gucken mal einfach mal bei den MDAX-Unternehmen oder bei den DAX-Unternehmen ist das ja Standard. Da sieht man ja häufig so Strategie 2025. Dann sieht man ja schon, okay, wo will sich das Unternehmen eigentlich hinentwickeln? Ja, was für strategische Projekte, Ziele, Initiativen haben die denn? Das machen die wenigsten. Mhm. Und dann ist die Kunst zu gucken, inwiefern ist das technische Datenproblem eine Verhinderung, ein Problem, diese Ziele zu erreichen.
Ja, das klingt logisch, aber es ist auch ein bisschen abstrakt. Also es ist wenig greifbar.
Ich gebe jetzt ein Beispiel. Ich gebe jetzt ein ganz klares Beispiel, wo das ganz klar wird.
Cool.
Ich hatte mal einen Kunden gehabt bei der Firma Databricks. Namen darf ich jetzt nicht sagen, aber es ist ein bekannter Hersteller von Kochboxen. Also das heißt, die schicken dir Kochboxen, du kannst dann zu Hause, die Zutaten sind dann alle in der Box und du kannst dann dein Rezept dann nach dem Rezept dann kochen zu Hause. Okay, das ist so das Geschäftsmodell.
Wie ein Lieferservice, nur dass ich selber noch kochen muss. Ja, das hat mich nie abgeholt, persönlich, wenn das so ist. Aber okay, got it.
Ich habe es tatsächlich mal ein paar Monate mal genutzt, aber also während Corona, ich habe es mal tatsächlich echt gemacht. Hilft schon, also du sparst dann den Gang zum Supermarkt, und du kaufst auch nicht zu viel Gewürz ein, das ist dann so der Business Case, den die sagen.
Okay.
Und bei denen, dieser Kunde hatte tatsächlich 21 business-relevante Use Cases gehabt. Das hatte im Hintergrund, hatte das immer etwas mit Daten zu tun, weil deren Geschäftsmodell ist total datenbasiert. Ja, und die hatten jetzt eine Sache, wollten die besser werden, die wollten wissen, welche Rezepte oder welche Produktempfehlung könnte ich denn einem Christian geben, sodass er noch zusätzlich vielleicht das vegane Tiramisu kauft, weil ich weiß, der ist Veganer. Ja, das heißt, da geht es sehr stark darum, Customer 360 und Recommendation Engine, das waren so diese Buzzwords, aber was man da gemacht hat, ist, man hat dann Daten, also Modelle entwickelt und diese dann auch trainiert, um zu gucken, wie wahrscheinlich ist es, dass wenn ich jetzt oben folgende Rezepte zeige oder folgende Produkte zeige, ja, das könnte jetzt ein veganes Schokomousse sein, das könnte jetzt vielleicht Spätzle mit, keine Ahnung, irgendwas sein, ja. Wie wahrscheinlich ist es, dass er dann zusätzlich zu seiner Basislizenz, was er monatlich zahlt, nochmal als Add-on was dazu kauft? Weil all diese Produkte, Christian, wenn du auf solchen Websites gehst, die sind ja nicht zufällig. Es ist ja nicht zufällig, dass du bestimmte Sachen siehst. Da ist ein Muster dahinter, ja. Und da wollten die besser und spitzer werden. Und das war ein sehr starker business-relevanter Use Case gewesen, der total datenbasiert war.
Okay, weil das heißt, du guckst quasi, was hat der Christian so, was kauft er in seinem Abo immer ein? Und was könnte ich jetzt sagen, okay, hey, du Christian, du bestellst ja immer so ein nettes Abendessen für dich, aber hast du nicht Lust, nochmal Nachtisch zu nehmen und dann verkaufe ich halt und mache einen zusätzlichen Verkauf. Das heißt, ich generiere direkt dadurch, dass ich sage, okay, ich habe dem Christian jetzt das letzte Mal Schokomousse vorgeschlagen, aber mochte er nicht. Jetzt probiere ich es mal mit Apfelstrudel, vielleicht mag er keine Schokolade,
Richtig.
Und dann nochmal, und dann hat er noch nie einen Nachtisch bestellt, vielleicht mag der kein nichts Süßes, sondern dann schlage ich ihm halt vor, noch eine Vorspeise zu nehmen, keine Ahnung, Frühlingsrollen oder irgendwas, wenn ich merke, der springt auf süße Sachen nicht an.
Richtig, genau. Also was man da versucht, ist, man schaut sich da verschiedene Daten natürlich, also demografische Daten, und versucht dann zu gucken, okay, der Christian, der ist so zwischen 30 bis 40 Jahre alt, junger Familienvater, und dann versucht man ihn zu kategorisieren, zu gucken, okay, in welche Kundengruppe arbeitet er und was resoniert. Also dann an welchen Signalen steigt die Wahrscheinlichkeit, dass er ein Upsell oder nochmal so ein Cross-Sell noch machen kann an Produkten. Also das wird dann sehr gerne immer getestet, weil da ist ja ein massiver Hebel drin. Ne? Weil man kann natürlich alle Produkte so lassen, wie man ist, und immer sagen, okay, der bestellt jeweils sein Schnitzel mit Pommes. Oder man kann auch gucken, hey, wie kann ich ihn noch...
Der deutsche Klassiker.
Der muss jetzt sein, Christian. Der muss jetzt sein.
Absolut.
Wie kann ich ihn doch animieren für was anderes? Weil da fängt der Spaß an. Tatsächlich muss ich sagen, aus eigener Erfahrung, bei mir hat es auch funktioniert. Also ich habe hier auch tatsächlich diesen Anbieter mal benutzt. Und ich hatte immer wieder mal, immer als Add-on, ich bin halt so ein Naschkater, immer das Tiramisu dann.
Schön, das heißt, dass dann... Bisschen Konsumopfer deines eigenen Projektes. Sehr schön.
Und ein, das ist jetzt nicht mein Kunde, das ist jetzt, das kann ich dir sagen, jetzt auch wieder aus eigener Erfahrung. Die haben mich, die Jungs, Mädels rufen mich jetzt fast alle zwei Wochen an, Bofrost. Ja, ist jetzt kein Kunde von mir.
Ja.
Aber was ich spannend finde, ist, die sind in der Ansprache auch sehr genau und sehr spitz. Das heißt, die nutzen auch ihre CRM-Datenbank und sagen dann, Herr Kahn, Sie hatten doch vor 6 Monaten mal das Stracciatella-Eis genommen. Ist es denn nicht wieder Zeit? Unser Fahrer ist morgen da. Fand ich geil. Also dachte ich so, wow. Ja. Also das ist ja nicht nur irgendwie so, wollen Sie mal was bestellen, sondern wirklich ganz spitz, Herr Kahn, Sie hatten ja auch doch vor 2 Wochen mal Rotbarschfilet genommen. Wir haben jetzt eine neue Lieferung mit MSC qualifiziert, bla bla bla. Hätten Sie ja nicht wieder Lust. Also das fand ich spitz. Also fand ich super.
Und das heißt jetzt dadurch, wenn du sagst, jetzt hast du diese Daten und sagst, okay, Rocky, den köder ich immer mit Süßkram. Ja?
Zum Beispiel,
und dadurch kaufst du mehr. Und dann kannst du ja sagen, okay, seit ich dieses Datenprojekt gestartet habe, die Leute etwas genauer targetieren kann, verkaufe ich XY% mehr Nachspeisen, Vorspeisen, andere Gerichte, die, und es kann ja auch sein, dass ich sage mal, das Schnitzel mit Pommes hat so eine Marge von 3% oder 5%. Und ich sage aber, das indische Curry, was nur ich machen kann, das hat halt irgendwie 15% Marge. Kann ich ja versuchen, mal den Rocky hier aufs Curry zu kriegen oder den Christian endlich mal von seinem elenden Schnitzel wegzukriegen aufs Curry, damit ich mehr Geld mit ihm verdiene.
Zum Beispiel, genau, darum geht's ja. Weil häufig fragen sich die Menschen immer auch Freunde, also Leute aus meinem Freundeskreis, fragen dann auch immer, was sind denn so diese Data Science Projekte? Ja, weil das, damit kann ja keiner erstmal was anfangen. Ja, so, nein, was ist ein Data Scientist? Was macht der eigentlich? Ja, dann versuche ich das immer anhand dieses Beispiels zu erklären. Das sind sehr kluge, intelligente Menschen, die sehr gut Mathe können, Statistiker, ja. Und die schauen sich dann genau an, so das, was Tante Emma mal vor 50, 80 Jahren gemacht hatte. Sie kannte jeden im Dorf, ja, und das skaliert heute nicht mehr. Heute kann eine Firma sich nicht jeden Einzelnen einfach so merken. Deswegen werden Gruppen gebildet. Man bildet ein Modell und testet es und guckt dann, funktioniert es. Hat dann nicht funktioniert, dann ändert man einen anderen Parameter. So läuft es dann weiter. Und dann kriegt man so ein gutes Gefühl. Und dieses Beispiel hier mit dem Tiramisu mit den Kochrezepten, das versteht eigentlich jeder.
Das ist aber, also das heißt aber auch nochmal zurück, das heißt, ich muss da wirklich, wenn ich so ein Projekt mache, du sagst immer natürlich, da gibt es externe Beratungen, es gibt ja auch Unternehmen, die das intern machen.
Mhm.
Da sage ich immer, dann musst du trotzdem dein Unternehmen wie einen Kunden behandeln. Also dann musst du den Kunden verstehen, also musst du nochmal, das sollte eigentlich leichter fallen, wenn du da arbeitest. Also ich sage, also wenn du jetzt in der IT bei Bofrost bist, dann solltest du verstehen, dass die Essen machen. Das wird irgendwie helfen.
Das würde helfen, das ist richtig, ja.
Ja, aber ganz ehrlich, ich sehe das halt auch oft, dass Leute halt sagen, ich bin in der IT, ich mache, keine Ahnung, jetzt ganz platt gesagt, ich sorge dafür, dass alle Leute einen Rechner haben, und ob die damit Schrauben herstellen, ob die ein Schwimmbad betreiben oder ob die T-Shirts verkaufen, ist mir egal.
Ja.
Das musst du dann bei diesen Datenprojekten halt eigentlich ablegen.
Bingo, richtig, genau, weil du musst verstehen, wofür ist das, dieses Warum? Ja, was ist der Hintergrund? Ja. Warum mache ich das? Ja?
Ja.
Was soll die andere Seite bekommen? Und das hilft mir dann ja auch in der IT besser zu verstehen, wie kann ich eine bessere interne Kundenerfahrung dann erzeugen? Ja, und das wird sehr wenig gemacht. Ja, und deswegen gibt es ja auch sehr häufig, habe ich wieder festgestellt, bei vielen Unternehmen, so einen Menschen, der spielt dann so die Schnittmenge. Das heißt, er verbindet IT mit dem Business, der bildet dann so eine Brücke, weil viele Unternehmen haben dieses Problem erkannt. Ja, und kann man machen, man kann auch so einen Übersetzer haben, ja, kann man jetzt drüber streiten, aber ich weiß, sowas gibt es auch mittlerweile.
Ja, ich glaube, dass diese, also du brauchst definitiv, das ist so meine Meinung, definitiv solche Menschen, die beides hinreichend gut verstehen. Also ich meine, so eine Person, die an der Schnittstelle sitzt, die wird niemals das Business so tief verstehen wie jemand, der Vollzeit da drinnen hängt. Muss er aber auch nicht. Und der wird niemals das letzte Statement Python oder SQL oder whatever schreiben können, so wie es ein ITler oder Hardcore-Techie kann. Aber der muss mit beiden zumindest so gut verstehen, dass er übersetzen kann.
Genau.
Und ich glaube, ohne diese Schnittstellenpersonen können wir heute nicht mehr die komplexen, vernetzten Unternehmen, die wir haben, betreiben.
Korrekt.
Cool. Das heißt aber nochmal, um coole Use Cases zu finden, muss ich halt wirklich ins Geschäftsmodell rein, muss gucken, was machen wir und wo wollen wir hin, wie du sagst, ne? Da kommt jetzt wieder diese Strategie, wo wollen wir mit dem Unternehmen hin und was können wir mit Daten da machen?
Genau so ist es. Also ich kann ja auch nochmal ein ganz klares Kundenbeispiel nennen.
Cool.
Ist eine Reederei, also die machen Logistik, ist einer der großen Schifffahrtsunternehmen, ja, wo ich ein bisschen recherchiert hatte, habe ich festgestellt, dass bei denen der größte Kostentreiber Treibstoff ist. Der größte Kostentreiber ist wirklich Treibstoff. Hat mir auch damals dann auch der Kunde auch so bestätigt. Und da hatte ich dann einen Use Case entdeckt, den wir auch damals abbilden, adressieren konnten, weil wir hatten noch einen anderen Schiffshersteller, wie kann man sagen, nicht Schiffshersteller, mit einem anderen Logistikunternehmen, den wir als Kunden hatten, hatten wir bereits diesen Use Case adressiert. Das nannte sich Shiprouting, ja, Shiprouting Optimization. Damit adressierst du natürlich direkt das Business. Ja, das ist ein Datenproblem, ja, um zu gucken. Ich muss mir natürlich genau die Geodaten wissen und ich muss mir dann die Routen anschauen, die Zeiten anschauen und auch idealerweise auch die Wetterbedingungen, ja. Mhm. Was auch interessant war, ich hatte mal in der Wirtschaftswoche mal noch einen Artikel gelesen, da hatte ich gesehen, dass je nachdem, wie lange ein Schiff an einem Hafen stecken bleibt, sammeln sich dort auch, dann gibt es dann auch so Gewächse, Algen, ja, die halten das Schiff dann auch wirklich fest, ja, und dann brauchst du natürlich dann mehr Sprit. Und das sind dann auch wieder Daten, die weiß dann sofort keiner, ja, also, man merkt, dass das Problem ist schon etwas komplexer. Es reicht nicht nur zu sagen, oh, von A nach B sind 8000 Meilen, also brauchen wir diesen Sprit. Nee, ist eben nicht so. Dann hast du wieder externe Effekte, hast du irgendwo vielleicht mal Krieg, kannst die Route nicht nehmen. Und das war tatsächlich ein Business-Problem, was du aber mit Daten massiv optimieren konntest, ja. Mhm. Und wo man das sehen kann, hier noch ein Pro-Tipp. McKinsey hatte mal, ich glaube, das haben die heute immer noch, die hatten mal so eine Studie rausgebracht, das nannte ich glaube, oder die Initiative ist Quantum Black hieß die. Und da konntest du sofort gucken, welchen Value bringt denn überhaupt das Thema Daten und AI. Ja, und der Markt, der ist riesig. Ist ein Milliardenmarkt. Ja, ist ein riesengroßer Markt. Und das Schöne war, du konntest da komplett deine Industrie dir anschauen, ob Retail, Energy, Manufacturing und so weiter, und konntest dann auch immer runter reinstellen. Also da stand dann drauf zum Beispiel, was weiß ich, Retail, damit kannst du 1 Milliarde an Value bekommen. So, dann ist die nächste Frage, wie, send Buzzword. Dann konntest du runterstellen. Dann konntest du sehen, aha, Supply Chain, Customer 360. Und dann kommst du weiter runter drin und gucken, ja, wie geht das denn? Also wie funktioniert das? McKinsey hat das wirklich sehr schön gemacht. Du konntest dann sogar bis zum Ende gucken, welche technischen Fähigkeiten oder Skillset brauche ich, um da hinzukommen. Dann stand dann drin, man muss dann eine logistische Regression machen oder folgendes Modell machen, man muss Python-Know-how haben. Dann weißt du schon ungefähr, okay, was brauche ich, um da hinzukommen? Und das fand ich sehr, sehr schön. Und das waren auch wirklich so mit Zahlen hinterlegt.
Das waren dann so quasi von McKinsey so eine Studie, Umfrage so oder halt Recherche, wie in welchen Bereichen könnte welches Potenzial an Daten liegen, um da diesen Business Value zu stecken und sagen, okay, hey, die meisten Retailer haben in der Supply Chain, die meisten, ich nenne es mal, fertigen Unternehmen haben vielleicht bei Strom, Energieversorgung, dann bei Logistikern ist halt Treibstoff wahrscheinlich in den nächsten Jahren der Faktor, wo sie sparen können.
Richtig, genau. Und das kann man ja auch schon mal, bevor man sich jetzt hier in irgendeinem Jahresabschluss jetzt total verzettelt, kann man schon mal sowas mal einfach mal nutzen, um einfach mal so einen ersten Eindruck zu bekommen, zu verstehen, okay, wo kann ich denn einen bestimmten Impact denn erzeugen, einen Nutzen erzeugen, bevor ich dann mich wieder irgendwie in einem ganz spezifischen Datenprojekt mich verzettel, ja, und eigentlich gar nicht weiß, was bringt das überhaupt.
Also das heißt, immer den Business Case nochmal vorne hinstellen und sagen, okay, am Ende gucken, haben wir den am Ende vom Datenprojekt auch mal wieder den Kopf rausnehmen aus den Daten und sagen, okay, haben wir es jetzt eigentlich geschafft oder ups, nee, doch nicht.
Ja, genau. Also die Frage war ja, du hast ja auch am Anfang gefragt, Christian, wo finde ich jetzt diesen Datenschatz oder wie kann ich jetzt daraus diesen Geschäftsnutzen bringen? Das war ja so die Ursprungsfrage, wo wir heute angefangen haben. Und daher auch mein Tipp oder eine Idee, einfach mal auch so eine Studie oder mal von sich mal ganz kurz mal mit McKinsey beschäftigen, mit dieser Quantum Black Studie zum Beispiel. Und da nimmt man schon sehr viel mit. Also wenn man da mal so eine Stunde mal Zeit investiert, sieht man schon, wow, was das Potenzial eigentlich ist und wie schaffe ich da einen Impact. Wenn man das verstanden hat einmal, hilft man ja auch wiederum den Kunden ja auf seiner Reise und kriegt dann auch wiederum ganz andere Zugänge und kann auch vielleicht mit ganz anderen Leuten sprechen, was man vorher nie geschafft hat. Weil sehr häufig passiert ja die, um jetzt wieder auf dein Beispiel zu gehen mit den zwei Entwicklern, die hängen dann vielleicht fest an einem so einen kleinen Mini-Datenprojekt, halten sich irgendwie über kleine Tagessätze über Wasser und wissen eigentlich gar nicht, dass die hinten eigentlich Millionen an Nutzen erzeugen. Ja? Und das ist auch wieder auch intern der Fall. Der ITler, wo du ja meintest mit Bofrost, der weiß vielleicht gar nicht, dass wenn die Routen optimiert werden, welchen Impact der eigentlich da erzeugt. Ja, und der denkt ich schraube hier nur so zwei Server zusammen und das war's. Der macht eigentlich mehr.
Das heißt, die Leute sind auch alle zu sehr vergraben in ihren Silos und denken gar nicht in den, sagen wir mal, an die anderen. Sondern wir müssen auch ein bisschen wieder mehr an die anderen Leute um uns herum denken. Was können wir für die tun?
Genau so ist es. Es gibt einige Unternehmen, die sind dabei, das umzuändern. Also hast du ja mitbekommen, Unternehmen werden jetzt agil. Es gibt dann nicht mehr diese ganzen hierarchischen Strukturen mehr. Also viele haben es jetzt mittlerweile verstanden, dass man da was machen muss. Mhm. Aber was ich auch immer festgestellt habe, häufig ist das auch nur so ein Lippenbekenntnis. Ja, weil was du ja da machen willst, ist Änderung. Und der Mensch an sich will sich nicht immer so gerne verändern, ja, weil das tut weh. Du willst lieber am besten das machen, was du immer gemacht hast, ja. Das ist das Hauptproblem, was ich immer feststelle.
Ja, aber da muss ich sagen, muss ich jetzt die blödeste Beraterantwort geben, kommt drauf an. Wenn ich immer das gemacht hätte, was ich gemacht habe, dann hätte ich heute keinen Podcast. Also das ist, glaube ich, wieder was, wo ich sage, da wird es aber halt hoch individuell, weil es gibt halt genau auch Menschen, die eher offen sind für Neues und Menschen, die dem eher abgeneigt sind. Da wird es halt hoch individuell. Deswegen finde ich diese Aussage immer so, Menschen mögen keine Veränderung. Das ist keine Schwarz-Weiß-Antwort für mich.
Ich habe es sehr einfach gehalten.
Ja, ja, klar. Aber jetzt nochmal für mich so die Frage, so aus deiner Erfahrung vielleicht. Wenn du sagst, diese Datenprojekte, ja, wir müssen irgendwie den Business-Wert in den Vordergrund stellen, da gehe ich ja absolut mit. Deine Erfahrung, wie oft klappt es, dass wirklich der Business-Nutzen aus den Datenprojekten rauskommt? Und wie oft geht es auch, aus welchen Gründen auch immer? Also es gibt ja mehrere Gründe, warum du den Nutzen nicht rauskriegst. A, das Projekt war falsch konzipiert, man hat den Nutzen überschätzt. Hat gedacht, boah, cool, da spare ich 5 Millionen ein, habe ich nicht, weil es einfach nicht möglich war. Punkt. Kann natürlich auch sein, dass, wie du sagst, ne, dass man komplett im Projekt dann falsch arbeitet, weil die anderen interessiert es gar nicht und so weiter. Wenn ich ein Datenprojekt mache, wie hoch würdest du sagen, ist so die Chance, dass es klappt? Also, dass ich den Nutzen rauskriege, dass sich das amortisiert?
Mhm. Gute Frage. Häufig, warum es nicht klappt, ist, ich rede mit den falschen Leuten.
Genau, aber also wirklich davon abgesehen, also ich sage es mal so, du hast auf der einen Seite Projekte, bei denen alles glatt geht, ich mache alles richtig, und du hast auf der anderen Seite Projekte, wo einiges schief geht und dann kommt der Business-Nutzen nicht raus. 50-50, 60-40, egal welche Faktoren, wie oft würdest du sagen, knallen die Dinger an die Wand?
Boah, das ist eine sehr gute Frage.
So deine Erfahrung. Also ich sage wirklich, aus welchen Gründen auch immer, vollkommen egal.
Das ist eine sehr gute Frage. Ja, das kommt vor. Ja, jetzt hast du mich, Christian. Ja, nicht jedes Projekt ist ein Erfolg. Es dauert. Also, was ich festgestellt habe, häufig dauert es. Man nimmt sich vor, dass man es in einem halben Jahr oder einem Jahr passt. Aber ich kenne wenige Projekte, wo man wirklich immer das alles in Time geschafft hat. Das habe ich sehr oft festgestellt. Ja. Woran liegt das? Weil du musst ja, wenn du so ein Projekt aufsetzt, du musst mit verschiedenen Abteilungen Leuten sprechen. Und teilweise haben die sehr veraltete Strukturen, Freigabeprozesse, dann kommt dann irgendwo nach dem, was für ein Use Case, das ist Betriebsrat im Spiel. Und das war alles vielleicht am Anfang nicht so ganz 100% klar gewesen. Und dadurch kommst du zu Verzögerungen. Und das passiert sehr häufig. Es ist nicht so, dass die Technologie schlecht ist. Häufig scheitert es wirklich an den Leuten. Und dann scheitert es, weil dann wieder andere Prio-Projekte reinkommen, wie, ja, das ist jetzt gerade wichtig, da knallt es gerade, müssen wir jetzt verschieben. Das passiert dann. Das sind eher so die Dinge. Ja, aber sehr wenig, wo ich sage, es lag ja wirklich am Produkt.
Absolut. Das gehe ich 100% mit. Also ich glaube, Projekte, die in Time und in Budget den Mehrwert bringen, den sie, also wenn ein Projekt, also gerade bei größeren Unternehmen, ein Projekt in Time und in Budget abgeschlossen ist, selten. Meistens hast du irgendwelche Verzögerungen und die können, gebe ich dir, bin ich vollkommen bei dir, von, das kann sein, dass dann hat irgendjemand vergessen, Bescheid zu sagen, dass die Berater einen Laptop brauchen. Ja, dann hast du die erste Verzögerung drin. Dann fühlt sich, wie du sagst, ein Betriebsrat nicht abgeholt, blockiert erstmal dein Projekt. Haken dran. Mhm. Dann ist ein Abteilungsleiter nicht verfügbar, Abteilungsleiterin. Dann verlässt, keine Ahnung, eine zentrale Ansprechperson des Unternehmens, ist für das Projekt nicht mehr verfügbar.
Genau, Klassiker.
Kostet alles Zeit, kostet Nerven. Man kostet dann auch ab und zu mal Geld, weil du Sachen doppelt machen musst. Musst du jemanden neu onboarden, intern wie extern. Alles klar, gehe ich vollkommen mit. Manchmal ist natürlich auch der Use Case doof, wo du sagst, okay, wir haben gedacht, dadurch sparen wir es rein. Und gerade bei Data Science Produkten hast du ja immer noch das Thema, wo ich sage so, ja, wir dachten, wir können dem Rocky mehr Vorspeisen verkaufen, müssen dann feststellen, nee, können wir nicht. Das Modell war falsch. Okay, passiert halt auch. Aber ich sage immer so, für mich ungefähr bei Data Science ist es für mich gefühlt ein Münzwurf. Also 50-50, dass ein Data Science Projekt, wo du explorativ vorgehst, sagst, okay, cool, das kriegt das wieder raus.
Ja, nicht unbedingt. Das habe ich andere Erfahrungen gemacht, sage ich doch warum. Weil hier kommt es tatsächlich drauf an, wie gut ist dein Datenschatz. Also das heißt, wie viele Daten liegen vor, wie ist die Historie, und wie ist die Qualität? Wenn das alles grüner Haken ist, kannst du schon mittlerweile ziemlich gute Datenmodelle bauen. Also häufig ist das Problem, du hast einfach nur scheiß Daten, ja, oder du hast gar keine Daten, fehlende Daten, korrumpierte ja. Daten. Das ist häufig das Problem. Du kommst an die Daten nicht ran. Aber wenn das alles gegeben ist, lange Historie, Daten sind sauber, Qualität, dann kannst du schon ziemlich gut arbeiten.
Dann bist du bei 80-90%. Also genau. Ich glaube, wenn der Case durch Daten, bist du bei 80-90%. Aber das heißt, die 50-50 mit, weil Daten Grütze sind, weil, keine Ahnung, das nicht erkannt wird, würdest du auch mitgehen.
Richtig, und dann kommt ja auch noch, was du auch vergisst, ist das Skillset. Ja, manche wissen ja auch gar nicht. Also ich hatte zum Beispiel, kann dir ein Beispiel nehmen, wo ich bei Databricks war, gab es eine Hotelkette, deutsche Hotelkette.
Ja.
Das Schöne war, die hatten die Sinnhaftigkeit von Datenprojekten verstanden und von ja. KI. Das hatten die verstanden. Aber die hatten folgende Hauptprobleme damals gehabt zu Corona. Also einmal, Corona hat den wirklich einen riesen Strich durch die Rechnung gemacht. Keiner wollte mehr Hotels buchen, also Zimmer buchen. Ja, also das war ein riesen...
Oder durfte sogar. Also teilweise genau. War es ja verboten. Also den Geschäftsmodell wurde ja einfach mal durch Corona gekillt für eine gewisse
das
Zeit.
Das war total gekillt. Das kam denen ja auch total... Dafür können die ja auch nichts. Das war ein großer externer Schock. Kam rein, das war ein Riesenproblem. Das zweite Problem, was die hatten, war, die hatten verschiedene Datensilos, viele Datensilos, nicht zwar personalisiert, und das dritte war, denen hatten auch die Expertise gefehlt, also die hatten auch keinen Data Scientisten, also es gab da so einen IT-Leiter, noch ein paar, zwei Mitarbeiter, die haben so quasi fast alles und nichts gemacht, ja, aber es gab kein dediziertes Data Engineering oder Data Science Team, aber was die erkannt hatten, also wir hatten dann mit denen mal sind in die Analyse gegangen damals, wollten mal wissen, okay, wie macht ihr es heute, wo wollt ihr hin? Und da hatten wir festgestellt, die nutzten, und das machen viele Unternehmen, Christian, die nutzen eher deskriptive Methoden. Also das heißt, die nutzen ein Business Intelligence Tool, die hatten einen Klick im Einsatz gehabt und manche haben dann ein Tableau. Und was die gemacht haben, die haben dann immer so nach Gießkannenprinzip gearbeitet, haben dann versucht, so allgemein mit irgendeinem Coupon einen Kunden dann nochmal zu adressieren, ja. Hatten verschiedene Warenwirtschaften noch drin. Und wo die hin wollten, war, die wollten mehr Revenue, also mehr Umsatz.
Mehr Umsatz, ja. Welches Unternehmen will das nicht?
Richtig, aber es geht noch weiter. Mehr Umsatz und auch ein Riesenproblem im Retail und auch in dem Hotelleriebereich ist, du hast zu viel gelagert an Essen. Ja. Wie viel Tomaten, wie viel Käse muss ich denn eigentlich bestellen, sodass ich nicht wieder die Hälfte oder 30-40% wegschmeißen muss? Ja, das ist auch ein Riesenproblem, was die hatten.
Ja, also mein Food Waste ist ja auf mehreren Ebenen ein Problem. Also zum einen ist es sehr direkt finanziell ein Problem natürlich, weil weggeworfenes Essen kostet einfach mal Geld. Das ist für die Unternehmen. Genau. Aber Food Waste hat ja eigentlich auch noch, ne, also man ist ja natürlich auch noch ein moralisches Thema, wo du sagst, okay, mit dem Essen könntest du Leute, die sich vielleicht gerade kein gutes Essen leisten können, auch satt bekommen.
Genau, das ist wieder das Thema, ja, Corporate Social Responsibility oder Nachhaltigkeit, all diese Themen, ne, das fällt dann wieder da rein.
Ja.
Und diese deutsche Hotelkette, wo die hin wollte, war, die wollten in der Zukunft mehr kundenzentrische, datengetriebene, also Data Science getriebene Modelle entwickeln. Die wollten auch ein Data Lake aufbauen, weil das hatten die nicht. Die hatten nur einfach unterschiedliche Datensilos, die nicht miteinander gesprochen haben.
Der Klassiker?
Genau, der Klassiker. Und die wollten auch, dann hatten ja auch überlegt, so langsam so ein, zwei ja, jüngere so Datenscientisten reinzuholen, damit die in Zukunft weniger Fluktuationen haben, bei ihren Kunden ihren Umsatz steigern können und auch insgesamt eine bessere Customer Experience bekommen könnten. Und was wir da gemacht hatten, damals, also wir hatten damals auch bei Databricks ein Business Value Team gehabt, das heißt, deren Hauptaufgabe war tatsächlich mit dem Kunden Tag ein, Tag aus zu besprechen, welchen Value schafft ihr denn dieses Datenprojekt? Und da hatten wir, damit hatte ich dich auch angeschrieben, Christian.
Ja, genau. Das war der Köder, mit dem du mich kriegst. Das war nicht das Tiramisu. Genau.
jetzt kommt die Enthüllung, ja. Also dieser Kunde konnte tatsächlich also einen Value von 10 Millionen realisieren in 3 Jahren. Und das waren 3 Use Cases, die wir adressiert hatten. Und die Zahlen kamen nicht von uns. Ich kann dir auch gleich erzählen, wie wir es gemacht hatten. Die Zahlen wurden auch tatsächlich vom Kunden auch gemeinsam erarbeitet, auch bestätigt, haben wir gemeinsam gemacht. Ein Use Case war Next Best Offer, also mehr Personalisierung. Also jetzt nicht jedem einfach irgend so ein Coupon schicken und hoffen, der greift ja schon ein.
Ich sage jetzt mal ein bisschen greifbarer. Vorher haben sie quasi gesagt so, hey, alle, die mal bei uns im Hotel waren, bekommen jetzt aufs nächste Doppelzimmer 10% Rabatt.
Zum Beispiel, ja genau, Klassiker.
So, und dann haben sie, oder 10 Euro Rabatt. Und dann haben sie danach gesagt, okay, nee, das ist ja total Quatsch, weil beispielsweise der Rocky ist immer beruflich unterwegs, dem muss ich es aufs Einzelzimmer geben. Oder genau. Sagen, hey, keine Ahnung, die anderen kommen halt zu uns, weil wir ein Babybett mit anbieten. Und dann sagen wir, okay, hey, das nächste Mal, wenn ihr zwei bei uns bucht, stellen wir das Babybett gratis für euch rein, damit ihr euer Kind auch ins Zimmer mitnehmen könnt, ohne Aufpreis, und damit er zu uns geht und eben nicht jetzt in Konkurrenzhotel, wenn ihr das nächste Mal in Urlaub fahrt. Das heißt, da personalisierter werden.
Richtig, ganz genau. So kannst du sagen, ja. Was ja auch so ein No-Brainer ist, auch zu gucken, hey, der Christian ist eh mein Geschäftskunde, ja, und jetzt ist gerade eine dicke Messe. Muss ich da jetzt wirklich einen Rabatt geben? Wieso habe ich das damals gemacht? Das hätte sich Marketing auch besser überlegen. Also das ist so ich habe jetzt absichtlich mal ein sehr, sehr plastisches Beispiel genommen. Ja, also das ist schon etwas komplexer, ne?
Ja, klar.
Also mehr hin zur Personalisierung. Dieser Use Case lag so bei knapp 2,5 Millionen.
Okay.
Und dann gab es nochmal einen zweiten Use Case, wo es darum ging, wie kann ich meine Essensbestellung, ja, also diesen Forecast so optimieren, dass ich kein Overstocking mehr betreibe, also dass ich nicht mehr, dass meine Lager voll sind, ja, da habe ich ja auch wieder Kapitalkosten, dass ich hier wegkomme von den Essen, was ich dann wegschmeißen muss. Der lag so bei knapp 7,5 Millionen. Und dann der letzte Use Case, der dritte, da ging es stark um das Thema Teamproduktivität, weil es gab insgesamt 5 Leute in der IT, die haben so alles und nichts gemacht, und wir haben dann auch festgestellt, wenn ihr auch dann die Prozesse auch ändert, ja, ihr arbeitet ja auch dann anders, ja, lag da noch so knapp 100.000 Euro an Produktivitätsgewinn, ja, weil man dann schneller arbeiten konnte, man musste nicht Sachen nochmal copy-pasten, duplizieren und so weiter, ja, also das war jetzt kurz, das waren 3 Use Cases, erstens Next Best Offer, zweitens Forecasting im Bereich Food Product, und das dritte war dann Team Productivity.
Das IT, waren die IT-Effizienzsteigerung. Ja. So, das heißt, du hast da einen Value von 10 Millionen gehabt. War da der Invest in, jetzt vielleicht darfst du das sagen, war da der Invest in Databricks und euer Consulting schon abgezogen, oder war das der Mehrwert und ich muss die Kosten noch abziehen?
Nein, die Kosten waren super überschaubar, ja. Also die waren mega, mega, mega überschaubar. Weil Databricks hat nämlich das Modell, also Databricks wird bepreist nach Datenvolumen, ja. Und wir hatten einen massiven Value, zwar auf der einen Seite beim Kunden erzeugt, aber es waren nicht viele Datenvolumen. Es war kein riesen Datenvolumen. Jetzt, ja, genau, jetzt weißt du schon ungefähr.
Das heißt, die Betriebskosten von, also für dich als Vertriebler doof, weil du nicht viel Umsatz hast.
Genau, für mich war es doof. Ja, genau. Für mich war es damals doof gewesen. Aber der Kunde war natürlich glücklich. Ja, der wusste natürlich, wow, wie cool ist denn das?
Geil. Aber das heißt, die 10 Millionen waren dann wirklich der ROI, also der Return on Invest über 3 Jahre, wenn ich das Geld ausgebe, Rocky jetzt zu einem unglücklichen Vertriebler mache, weil er eine kleine Lizenz nur verkaufen kann. Aber wenn ich Databricks einkaufe, meine Leute da drauf setze, die einstelle, dann habe ich in 3 Jahren 10 Millionen mehr.
Richtig, genau. Ganz genau. Und was ja auch noch dazu kommt, das war ja das, was wir damals gemeinsam erarbeitet und gekannt hatten. Wir hatten es immer damals genannt Known Venue. Ja, aber dann gibt es ja, wenn du dir das mal so vorstellst, du kennst ja dieses ganz bekannte Bild mit dem Eisberg, dieses obere Zipfel, das waren diese 10 Millionen, die wir gemeinsam kannten, erarbeitet hatten, aber wir kannten gar nicht den sogenannten Unknown Value, weil in den 3 Jahren, die du dann ja dann arbeitest, änderst du ja auch dein Verhalten, du erkennst wieder neue Use Cases, Dinge, an die du gar nicht gedacht hast. Der kann immens sein, den konnten wir gar nicht beziffern, wie groß der sein kann.
Ja, klar. Ja, sehr cool. Und dann, sag ich mal so, sagst du wieder, okay, jetzt habe ich das ausgerechnet und jetzt kann ich sagen, hey, am Ende sollten diese 10 Millionen da sein und deswegen lasst uns jetzt bitte loslegen mit dem Datenprojekt. Und wie du sagst, ne, diese, klar, wenn man mal mit irgendwas anfängt, dann fällt einem rechts und links noch andere Sachen auf.
Richtig.
Cool. Und so kommst du dann voran und sagst, okay, hey, am Ende des Tages habe ich jetzt nicht Geld ausgegeben für ein Databricks, damit ich ein Databricks habe, sondern ich habe Geld ausgegeben in eine Software, damit ich halt ein cooles Datenprojekt habe, mit dem ich aber 10 Millionen über die nächsten 3 Jahre an Business Value generiere. Und diese 10 Millionen kann ich ja auch wieder in andere Sachen investieren. Also alles, was ich nicht an Essen auf Lager habe, was ich wegwerfen muss, kann ich wieder investieren in Arbeitsplätze, in ja neue Hotels, was auch immer.
Ganz genau, richtig. Und das ist ja auch das, was der Geschäftsleitung ja massiv interessiert. Es geht ja am Ende immer darum, ist mein Geschäft nachhaltig? Kann ich meine Mitarbeiter bezahlen? Darum geht es am Ende. Und selbst am Ende, Christian, wenn es nicht die 10 Millionen sind, auch nur 7,5 oder nur 6 Millionen, ich glaube, da wird sich dann der Kunde auch nicht mehr aufregen. Das ist ja nur das Potenzial, was wir da aufgezeigt haben.
Ja, genau. Wenn am Ende ein positiver Beitrag übrig bleibt, dann regt er sich nicht auf, wenn der nicht ganz so groß ist. Wenn du natürlich am Ende von einem Datenprojekt sagen musst, ja, ich habe jetzt einen Data Scientist eingestellt, ich habe hier teure Software gekauft und wir haben null Mehrwert geschafft, dann hast du die Probleme.
Genau so
ist es. Wenn der Output negativ ist. Also wenn das, was du reingesteckt hast an Zeit und Geld größer ist als das, was du rausbekommst, dann ist schlecht.
Genau. Also den Anspruch, den wir immer damals hatten, also bei Databricks, bei Splunk, ja, den wir immer hatten, war TEDx. Also wir haben immer gesagt, hey, wenn der Kunde x Euro zahlen muss, das ist ja nicht nur x Euro Software, man muss ja dann wirklich auch in dem Kunden mitdenken, der hat auch interne Kosten, der muss vielleicht noch einen Berater holen, Consultant holen und so weiter, der muss wirklich die gesamten Kosten sehen.
Absolut.
Das bald sehen, das muss wirklich der Value sein, den wir holen wollen. Dann wussten wir, hey, das ist vertretbar, ja, und dann wird auch der Kunde ganz sicher auch investieren wollen, mit uns den Weg gehen.
Cool. Jetzt haben wir auch noch was über Databricks gelernt. Sehr schön.
Eine coole Company.
Rocky. Ja. Sehr schön. Mit Blick auf die Zeit muss ich jetzt aber sagen, ja, wir könnten wahrscheinlich noch 5, 6, 7 coole andere Use Cases mal durchgehen. Das holen wir vielleicht demnächst nach. Aber damit es irgendwie hörbar bleibt für die netten Damen und Herren und alle anderen, die zuhören, was war denn so das letzte Lied, was du als Ohrwurm einfach nicht mehr aus deinem Kopf bekommen hast?
Das letzte Lied, Ohrwurm. Oh, jetzt hast du mich. Ich höre so viele verschiedene Lieder. Was war denn das letzte Lied? Ich habe tatsächlich ein Lied, das hört meine Kleine immer gern. Das ist ein indisches Lied.
Es sind immer Kinderlieder. Es ist so geil, wenn wir
das ist tatsächlich. Ich mag das Lied deswegen, weil da geht es das endlich mal, wo meine Frau sagt ein Lied, wo Papa kommt, nicht immer Mama, Mama. Und das Lied ist von einem Film. Der Film heißt Animal. Und das Lied heißt Papa Mary Jan. Das heißt, Papa ist mein Leben. Ah, und ich liebe natürlich das Lied, ja, weil dann fragt immer Papa, was heißt das? Und dann sage ich so, ja, sie redet hier, dass der Vater eine der wichtigsten Bezugspersonen ist. Und das hört sie dann sehr gern. Das ist ein indisches Lied. Ja, da kriegst du auch wirklich einen Ohrwurm, ja. Ist etwas melancholisch, aber auch ein bisschen inspirierend. Das hört sie gerne in letzter Zeit. Und ich muss es mir auch mit anhören, weil sie es immer will.
Der Klassiker.
Kennst
wenn
du schon,
eine Spotify-Playlist ausschaut wie von einem Schizophrenen.
Genau. Hast du sehr gut ausgeschrieben. Genau.
Ja. Und dann noch eine letzte Bitte. Könntest du denn so den Zuhörerinnen, Zuhörern und mir ein Buch empfehlen mit so den kleinen Einschränkungen, dass es kein Buch ist, bei dem Rocky Khan als Autor oder Co-Autor draufsteht? Und ein Buch, was ich sage jetzt mal bürotauglich ist, also jetzt keine harte Erwachsenenliteratur. Ansonsten darfst du aber komplett von Data, nicht Data, Comic, alles, was du willst.
Okay, ich habe da tatsächlich eins. Und kurz, es ist nicht von Rocky Khan, weil ich bis dato noch kein Buch geschrieben habe.
Kommt noch.
Danke. Das Buch habe ich geschenkt bekommen. Ich finde, das ist ein Buch, das ist relevant für jeden. Ist von Arnold Schwarzenegger tatsächlich.
Oh ja.
Be Useful, 7 Tools for Life von Arnold Schwarzenegger. Und da geht es viel um eigene Grenzen erkennen, Mindset. Er erzählt auch sehr viel über sein Leben, ja, wie er es geschafft hat, auch als ehemaliger Bodybuilder aus einem ganz anderen Land in den USA wirklich Karriere zu machen, wie Leute ihm geholfen haben. Ich finde, das kann jeder lesen. Das ist super einfach geschrieben. Ja, also ich habe es auf Englisch gelesen. Es ist super einfach und auch, was mir vor allem an dem Buch sehr gefallen hat, ist es authentisch. Ich kaufe ihm das alles ab, was er schreibt. Er redet auch ganz offen über seine Fehler. Zeigt ja auch Reife, dass man offen über Fehler reden kann.
Ja.
Also dieses Buch würde ich unbedingt empfehlen. Also Be Useful, 7 Tools for Life. Und ein zweites Buch, was...
Nein, wir müssen uns auf eins festlegen. Nein, wir machen hier ein harter Cut. Ansonsten packt hier jeder seine Privatbibliothek aus. Okay.
Das ist das Buch, was ich jedem empfehlen kann. Das ist relevant für jeden.
Finde ich eine ganz tolle Empfehlung, weil ich fand von Arnold Schwarzenegger, mir ist mal ein Interview von ihm im Kopf geblieben, wo jemand meinte, er wäre so die Definition eines Self-Made-Mans. Und er gesagt hat, das stimmt überhaupt nicht, weil ich hätte niemals ohne Millionen von Kaliforniern, die mich gewählt haben, Gouverneur werden können. Ich hätte ohne die anderen Leute, finde ich geil einfach, dass er sagt, ja natürlich hat er, also, ne, damit muss er auch nicht in den Berg halten, dass er da einen Haufen Arbeit reingesteckt hat in das alles. Aber das fand ich einfach eine sehr coole Einstellung und sagt, ja, self-made, was heißt das? Wenn die mich nicht wählen, dann kann ich machen, was ich will. Ja, geil.
Genau. Ich glaube, diese Stelle gibt es auch im Buch. Das sagt er auch, ja.
Und das fand ich sehr, sehr cool dran. Und das ist aber auch eine schöne Überleitung, denn auch ohne die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer, die den Podcast sich jede Woche reinziehen, könnte ich das hier auch nicht machen. Von dem her an der Stelle mal ganz, ganz lieben Dank an euch alle da draußen, dass ihr euch hier wieder die Zeit genommen habt, mir und Rocky eure Zeit geschenkt habt, diese Folge anzuhören. Und ja, falls ihr euch gefallen hat, wie immer, würdet ihr mir einen riesen Gefallen tun, wenn ihr jetzt auf Abonnieren klickt, Folgen, wie auch immer das in dem Player heißt, gerne eine Bewertung hinterlasst. Ich bin, ja, ihr könnt es schon nicht mehr hören, auf LinkedIn, kommt da gerne auf mich zu. Rocky habe ich da kennengelernt, das heißt, wenn ihr Fragen zu ihm habt, wie ihr coole Cases findet, geht da auch auf ihn zu. Und ansonsten freue ich mich natürlich wahnsinnig, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei seid. Bis dann, macht's gut.
Danke, Christian. Bis dann.